Heute möchte ich mal die Predigt mit ein paar Fragen beginnen. Und wie ihr mich kennt, das ist natürlich gleich etwas persönlich. Die erste Frage dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Und das können wir mit Handzeichen super, super belegen. Wer unter uns ist ein wiedergeborener Christ und steht auch voll zu seinem Glauben? Okay, die zweite Frage. Wer unter uns ist sich da nicht so sicher? Oder würde sogar behaupten, dass das nicht ist?
Kann ich kurz was dazu sagen? Ja. Es kommt einfach auf den Wortlaut. Also, was du gerade sagst, steht immer voll zu seinem Glaube. Das mache ich nicht immer.
Okay. Okay. Gut. Und die dritte Frage, die steht schon hier vorne dran. Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Christus dafür gestorben ist? Ich meine, das sind sehr interessante Fragen. Die ersten zwei Fragen, die geben mir so eine Bestandsaufnahme. Denn ich denke, wir alle müssen irgendwann mal wissen, wo wir eigentlich in unserem Glauben stehen. Aber dennoch betrifft diese dritte Frage alle Parteien aus diesen vorigen Fragen. Gut, die ersten zwei Fragen, die haben wir schnell per Handzeichen abgehakt. Aber diese dritte Frage, die wird uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Und was für eine unglaubliche Frage eigentlich, dass wir sie überhaupt stellen können. Wer kann denn schon sagen, welche Dinge es wert sind, dass Christus dafür gestorben ist? Warum ist Christus denn überhaupt gestorben? Paulus gibt uns darauf eine Antwort. Er sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Entschuldige bitte mal, meint Paulus das wirklich ernst? Nicht mehr für sich selber leben. Wir kennen doch fast niemanden, der für sich selber lebt. Oder doch? Vielleicht hat Paulus da nicht ganz Unrecht, denn er weiß, dass wir in einer egoistischen Gesellschaft leben, die sich nur nach sich selber ausstreckt. Und dieses Ausstrecken, das hat auch uns Christen erreicht. So oft höre ich Menschen über Jesus Christus erzählen, was Gott für uns tun kann. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn wir in so einen christlichen Bücherverlagen mal umschauen, dann finden wir ganz viel Literatur über, wie Christus meiner Ehe helfen kann, wie Christus mir bei meinen Finanzen helfen kann, wie Christus mir bei meiner Karriere helfen kann, häufig mit dem Untertitel, wie Gott mir bei meinen Problemen und Sorgen helfen kann, wie er mir hilft, dass ich meine Wünsche mir erfüllen kann und wie Gott mir dies und jenes und sonstiges tun kann. Und Gott kann das tatsächlich. Und ich will auch nicht sagen, dass es primär schlecht ist. Aber es sagt was über den Zeitgeist aus, in dem wir leben. Gott kann und will uns segnen in unserem Leben, aber der Schwerpunkt oder der Sinn meines Lebens sollte nicht nur um mich und mein Leben sich drehen. Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, dann agieren wir so, als würde Christus uns gehören. Wir benehmen uns vielleicht so, wie wenn wir das Zentrum des Universums wären und Gott dafür da ist, dass es mir gut geht. Aber da habe ich ganz andere Neuigkeiten für euch. Gott möchte gar nicht in deine Pläne für dein Leben involviert sein. Sondern er möchte dich in seine Pläne für dein Leben involvieren. Darf ich das nochmal sagen? Gott möchte gar nicht in deine Pläne für dein Leben involviert sein, sondern er möchte dich in seine Pläne für dein Leben involvieren. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. In Johannes 12, Vers 24, da heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Gott selber bezeugt damit, dass er derjenige ist, der sein Leben hingibt, der sein Kreuz auf sich nimmt, dem werde ich mich offenbaren. Und meine Lieben, nur wenn wir für uns selber sterben, dann können wir leben. Und Paulus wusste, worüber er da redet, denn er war so ein Weizenkorn gewesen, das in die Erde fällt, das gebrochen wurde, das stirbt und das dann Frucht bringt. Jemand hat mal gesagt, keine wirklichen Fortschritte sind für die Christenheit errungen worden von Menschen, die nicht willig gewesen sind, ihr Leben hinzugeben. Auch das, darf ich das nochmal sagen? Keine wirklichen Fortschritte sind für Jesus Christus und Gottes Reich errungen worden von Menschen, die nicht willig gewesen sind, ihr Leben hinzugeben. Mein Leben hingeben? Es fällt mir doch schon schwer, auf meine Lieblingsserie zu verzichten. Oder auf etwas Schlaf, wenn ich morgens mir meine 15 Minuten beim Bibellesen einplane. Oder Sonntagmorgens, wenn ich aufwache und überlege, ob ich heute in den Gottesdienst gehen soll oder lieber liegen bleiben soll. Wie soll ich da mein Leben hingeben? Ganz ehrlich, manchmal sind wir Christen wie Waschlappen geworden. Und warum ist denn das so? Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich es nie in mein Herz habe, es sacken lassen und einsinken lassen, dass ich nicht mehr für mich lebe, sondern für den, der für mich gestorben ist. Ich habe es nie in mein Herz einsinken lassen, dass ich ab dem Tag nicht mehr für mich lebe, sondern für den, der für mich gestorben ist. Ich habe es nie wirklich zugelassen. Er starb für alle, damit die da leben, nicht mehr für sich selber leben. Damit die da leben, nicht mehr für ihre Pläne leben. Damit die leben, nicht mehr nur für ihren Wohlstand oder Sicherheit, ihre Karrieren oder Wünschen leben, sondern dass sie für ihn leben, der für sie gestorben ist. Als Kerstin und ich nach Asperg gezogen sind, da fingen wir an, Gott zu fragen, was sein Plan für uns ist und warum er uns jetzt gerade dorthin gestellt hat. Und bisher haben wir nur kleine Puzzlestücke gesehen. Aber wir wollen weiterhin bereit sein, uns in seinen Plan zu investieren. Und wir denken, obwohl es uns das Herz bricht, diese Woche Janina Menschen zu übergeben, die zwar ihre Eltern sind, aber rein gar nichts an ihrer Lebenseinstellung geändert haben, wollen wir trotzdem weiterhin nach seinem Willen fragen für unser Leben. Und ich will mich gerade von diesem Schmerz weiter antreiben lassen, der Not dieser Welt zu begegnen. Ich will kein Leben leben, wo ich zurückschaue und feststelle, dass ich wertvolle Jahre einfach verschwendet habe und sie nur für mein Wohlergehen gelebt habe. Ich will ein Leben leben, das sinnvoll gewesen ist und nicht oberflächlich und leer. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Schaut euch nur mal genauer um. Wir könnten so viele Bereiche in unserer Gemeinde aufmachen, wenn es genügend Helfer gäbe. Aber wenn ich zu sehr nur mit meinem Leben beschäftigt bin, dann habe ich keine Zeit für Gottes Reich. Vor 2 Wochen kam Kerstins Tante zu mir und überreichte mir dieses Infomaterial, was ich im Foyer da an die Scheibe geklebt habe. Manche von euch haben es gelesen. Und seitdem ich es gelesen habe, da treibt mich etwas an. Dass wir solche destruktiven Maßnahmen, die unsere Regierung noch vor dem Sommer beschließen möchte, nicht einfach akzeptieren dürfen. Wir hatten in der letzten Woche viele Gespräche über dieses Gender Mainstream und ich habe noch mehr Infomaterial bekommen und ich habe mich noch weiter reingekniet und geforscht danach. Und diese Pläne, die da anstehen, die stehen gegen alles, was Gottes Wertvorstellungen sind. Und ich will euch nur mal einen Auszug aus den Zielen dieser Gender Lobby zeigen. Erstens sagen sie, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es den freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt. In der Welt braucht es einen Sexualunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellen Experimenten ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Wenn jetzt manche von euch sagen, das kann ich nicht glauben, dass unsere Regierung sowas vorhat, dann muss ich sagen, das habe ich am Anfang auch nicht. Aber wer die Sachen draußen im Foyer gelesen hat, sieht, da kommen noch viel schlimmere Sachen auf unsere Kinder und auf unsere Gesellschaft zu. Und es geht ihnen darum, alle Bereiche unserer Gesellschaft zu verändern. Aber noch ist nichts beschlossene Sache. Und ich möchte mithelfen, dass solche Gesetze niemals realisiert werden. Und ich will helfen, dass unsere Kinder vor solchen zerstörerischen Einflüssen bewahrt werden. Und ich will für Lehrer und Kindergärtner kämpfen, dass ihr nicht gezwungen werdet, sowas den Kindern nahebringen zu müssen. Und vielleicht wird heute bei der Demo nicht viel erreicht, aber ich will mir nicht vorwerfen müssen, dass ich nicht alles unternommen habe, um es zu verhindern. Und wer sich Markus und mir anschließen möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns dorthin zu gehen. Einladung ist ein gutes Stichwort, um zurück zum Text zu kommen. Denn dort heißt es ab Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das sind 5 ganz wundervolle Verse, die so viel ausdrücken, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Und siehe, alles ist neu geworden. Und wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich nicht, nochmal neu anfangen zu dürfen? Für alles, was falsch gelaufen ist in meinem Leben. All den Mist, all den Dreck meiner Vergangenheit hinter mir lassen zu können und neu anfangen zu können. Wenn ich doch nur diese Chance hätte, ich würde es diesmal anders machen. Und sicherlich habt ihr an sowas auch schon gedacht. Schwere Fehler oder Schuld, die euch seit damals anhaften und ihr werdet sie nicht los. Und Gott macht uns ein einmaliges Angebot, neu anzufangen, durch seine Vergebung und sein neues Leben in ihm. Und diese Woche haben Kerstin und ich uns eine DVD angeschaut über Georg Müller. Ich habe schon mal von ihm erzählt in der letzten Predigt. Denn er lebte um 1830 und er gründete in Bristol die ersten Waisenheime für Straßenkinder. Ohne jegliche finanzielle Mittel. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie geht denn sowas? Wusstet ihr, dass Georg Müller damals ein Playboy gewesen ist und so manche Betrügerei auf sein Konto gegangen ist? Eine gewisse Zeit musste er sogar ins Gefängnis und sein Vater ließ ihn erst mal 2 Monate drin sitzen, bevor er die Kaution für ihn bezahlte. Als er während seines Studiums in einen kleinen, nicht sonderlich attraktiven Bibelkreis gestoßen ist, erlebte er das erste Mal, dass es Christen gibt, die es ernst meinten mit ihrer Überzeugung. Die für Christus lebten und nicht für sich selbst. Und es fing ihn an, so zu faszinieren, dass er selber zu Christus fand und ein hingegebener Nachfolger geworden ist. Und wie ihr vielleicht wisst, hat Georg Müller niemals um Spenden gebettelt. Als Gott ihm aufs Herz gelegt hat, sich um diese Straßenkinder zu kümmern, da ging er in seine Kammer und fing an zu beten und Gott versorgte sie mit allem, was sie brauchten. Jeden Tag. Immer wieder neu. Immer und immer und immer wieder. Und die Kinder saßen schon unten an den Tischen. Die Tische waren gedeckt. Aber es war noch kein Essen da. Und Georg Müller war oben in seinem Kämmerle und betete. Eines Tages stand ein Bäcker vor der Tür, der morgen um 2 von Gott geweckt wurde. Das ist eine normale Zeit für einen Bäcker eigentlich. Aber er hat dann gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich für das ganze Heim Brot backen soll. Und er hat mir erst Ruhe gelassen, als ich dieses Brot hier vorbeigebracht habe. Die Zahl der Kinder, die nahm stetig zu. Es waren weit über 1000 Kinder. Und Georg Müller musste immer weiter Häuser anbauen. Und insgesamt, heute wären es Kosten von über 150 Millionen Euro, die er zusammengebracht hat, ohne ein einziges Mal um Spenden zu betteln. 150 Millionen Euro, wo Gott ihn versorgt hat, Tag für Tag, ohne dass er ein Wort zu irgendjemandem gesagt hat. Alles geschah in seinem Kämmerlein im Gebet mit Gott und oftmals in allerletzter Minute. Und das ist die Geschichte eines Playboys und Kriminellen, der nochmals neu anfangen durfte. Als er die Vergebung und die Liebe von Jesus Christus erlebte. Menschen können sich verändern, aber nur durch Christus. Müller ist für mich auch so ein Beispiel, dass dieser Mann, der lebte nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für ihn gestorben und wieder auferstanden ist. Für den hat er gelebt. Und in Vers 18, da heißt es, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Er rechnet uns die Sünden nicht an und das Wort der Versöhnung, das legt er in uns. Wisst ihr, es geht hier um eine Versöhnung mit dem heiligen Gott, der in keiner Gegenwart von Sünde sein kann. Wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir auch, was heilig bedeutet. Schön finde ich auch, wie es da heißt, in Christus handelte Gott selbst. In Christus ist Gott da. Christus ist Gott. Der Vater und der Sohn sind eins. Und diese Versöhnung ist ganz allein Gottes Tat. Und Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Kurze Frage. Schon interessant, Gott selbst ermahnt durch uns. Unser Leben soll ein Spiegel sein für Gott. Gott ermahnt durch unser Leben die Menschen um uns herum, dass sie umkehren. Und jetzt frage ich dich, ist dein Leben so, dass die Menschen um dich herum an Gott erinnert werden? Und vielleicht geht es hier jetzt nicht um viele Worte machen, vielmehr, was dein Leben prägt und was davon für andere sichtbar ist. Hast du dich schon mal gefragt, ob Menschen um dich herum durch dein Leben auf Gott aufmerksam werden? Lebst du so, dass es einen Unterschied macht? Denk an meine vorigen Fragen vom Anfang. Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Christus dafür gestorben ist? Denn hier schließt sich wieder dieser Kreis. Wenn du für die Dinge lebst, für die Christus gestorben ist, dann lebst du automatisch das Leben eines Botschafters. Und dann kommt dieser zweite Teil, der schon fast flehend ist, wo Paulus sagt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wir haben heute viel gehört, dass an beide Gruppen gerichtet war, die ich zu Anfang abgefragt habe. Und nun richtet sich Paulus ganz klar an die Menschen, die sich nicht so sicher sind, ob sie Christen sind oder bewusst es nicht sein wollen. Paulus spricht hier stellvertretend für Jesus, der mit seiner durchbohrten Hand jetzt vor dir stehen würde und dir allein mit einer Geste andeutet, was ich getan habe, das habe ich für dich getan. Lass dich versöhnen mit mir und mit dem lebendigen Gott. Vielleicht hast du immer an mir gezweifelt oder mich absichtlich nicht in dein Leben lassen wollen. Aber das muss nicht so bleiben. Hör auf, vor mir wegzulaufen oder mich zu ignorieren. Ich bin dir immer wieder bis zum heutigen Tag begegnet, weil ich um dich kämpfe und um dich werbe. Und ich liebe dich, wie ein Vater sein Kind liebt. Und ich will dich von allem reinigen, was dich beschmutzt, und dir vergeben. Deine Sünde soll in das tiefste Meer geworfen werden, wo es nie wieder hochgeholt werden kann. Denn ich habe stellvertretend dafür bezahlt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Jesus haben wir das Angebot, gerecht vor einem heiligen Gott zu werden. Und was kann es Besseres geben, als Gnade zu empfangen? Und wie gesagt, das Angebot steht. Wenn du dir nicht sicher bist oder dein Herz wie wild pocht und du denkst, du solltest darauf reagieren, dann geh heute nicht, ohne mit Jesus festgemacht zu haben. Und ich bin gerne bereit, heute nach dem Gottesdienst mit euch zu beten, zu reden oder euch zu erklären, wie das geht. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr mutig seid und lebt ein mutiges Leben für Christus als Botschafter. Und ich möchte nochmal schließen mit der Frage vom Anfang. Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Christus dafür gestorben ist? Amen.